ARD.
5 Jahre Corona. Was haben wir gelernt? Ist ein 10-teiliger Podcast von NDR Info. Das hier ist die 2. Folge. Wenn ihr die 1. noch nicht gehört habt, dann fangt am besten damit an. Neue Folgen gibt es jeden Dienstag in der ARD Audiothek.
Ich persönlich finde die aktuelle H5N1-Situation besorgniserregend. Also ich finde, es wird sehr wenig in Pandemieprävention gesteckt. Wir müssen natürlich bedenken, wenn wir zurückschauen, dass pandemische Influenzaviren oder wie Influenzaviren pandemisch geworden sind, oft durch ein Zwischenwirt gegangen sind.
Wie finden wir so schnell wie möglich den Eintrag? Das ist eigentlich das ganz Zentrale. Und das ist auch was, wofür ich sehr stark kämpfe, die Früherkennung. Also wie schaffen wir es, dass wir möglichst frühzeitig einen Eintrag einer vielleicht sehr schlimmen Tierseuche erkennen?
Hast du eigentlich Angst vor der Vogelgrippe, Corinna?
Angst würde ich sagen nicht. Ich bin eigentlich eher so der optimistische Typ. Vielleicht auch, weil ich zum Glück generell nicht jeden Infekt mitnehme. Dafür aber jede Impfung, die mir empfohlen wird. Aber rein rational betrachtet habe ich schon Sorge, was ich da zusammenbrauen könnte. Und du?
Ja, geht mir auch so. Also nach allem, was die Forschenden dazu sagen, könnte ich mir schon vorstellen, dass es sich zu einem globalen Problem ausweitet. Aber Angst? Nein, noch nicht. Denn noch spricht nichts dafür, dass sich das Virus von Mensch zu Mensch überträgt.
Die Vogelgrippe sorgt seit einiger Zeit wieder für Schlagzeilen, diesmal aber nicht wegen verendender Vögel. In den USA sind zahlreiche Milchkühe infiziert.
Und die haben. Der Winter ist gerade erst vorbei in Europa, als im vergangenen Jahr beunruhigende Nachrichten aus den USA kommen. Auf einer Farm sind Milchkühe krank geworden, aus noch unerklärlichen Gründen. Sie fressen weniger und geben kaum noch Milch. Sie sind krank. Den Erreger kennt man nicht. Noch nicht.
Immer mehr Kühe stecken sich an. Die Krankheit breitet sich erschreckend schnell aus, auch nach Norden, in den Bundesstaat Kansas. Vieles deutet auf ein Virus, einen alten Bekannten. Aber kann das sein? Können sich die Kühe mit dem Vogelgrippevirus infiziert haben?
Wochen später dann der entscheidende Nachweis. Es ist das Vogelgrippevirus H5N1, Typ Influenza A. Forschende sind überrascht. Dass sich Rinder mit diesem Virus infizieren, ist noch nie passiert. Hühner, klar. Es gab dramatische Ausbrüche, immer wieder. Tausende Hühner mussten getötet werden. Aber Kühe?
Doch andererseits kommt dies nicht völlig aus dem Nichts. Denn zuvor hatte sich die Vogelgrippe auch schon unter anderen Säugetieren ausgebreitet. Darunter zum Beispiel Seelöwen und Nerze. Sogar in der Antarktis wurden entsprechende Varianten nachgewiesen.
Virologen sind in Sorge. Denn die Überwachung und Eindämmung des Ausbruchs in den USA lässt zu wünschen übrig. Bis Jahresende 2024 sind mehr als 800 Herden infiziert. Bis nach Kalifornien, also an die US-Westküste, ist das Virus gekommen. Erst im Dezember wird dort offiziell eine Notlage erklärt und damit mit der systematischen Eindämmung begonnen. Insgesamt viel zu spät.
Und immer mal wieder stecken sich einzelne Farmarbeiter an. Bei den meisten verläuft die Infektion glimpflich. Sie haben zum Beispiel vergleichsweise harmlose Bindehautentzündungen. Das ist ein sehr häufiges Symptom. Aber Anfang dieses Jahres, also 2025, wird auch doch noch ein Todesfall gemeldet. Ein älterer Mann aus Louisiana, offenbar mit Vorerkrankungen.
Und Laborstudien zeigen, das Virus hat sich verändert. Und es braucht womöglich nicht viel, damit es eine weitere Hürde nimmt und sich von Mensch zu Mensch verbreiten kann. Willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast 5 Jahre Corona. Was haben wir gelernt? Wie stünden wir da im Falle einer neuen Pandemie? Was ist aus der Perspektive der Wissenschaft besser geworden? Wo hat sich eigentlich noch nichts bewegt? Und aus welcher Ecke droht uns überhaupt der nächste gefährliche Erreger? Ich bin Corinna Hennig, Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. Recherchiert habe ich diesen Podcast gemeinsam mit meiner Kollegin Daniela Remus. Daniela, du bist noch erkältet, aber es geht mit der Stimme?
Ja, es geht, aber leider immer noch erkältet. Ich hoffe, bei der nächsten Folge hört man es dann nicht mehr so genau.
Ganz bestimmt. In dieser Folge fragen wir, wie gut sind wir darauf vorbereitet, dass ein Erreger die Artengrenze dauerhaft überspringt und sich unter Menschen verbreitet? Wie schnell fällt das überhaupt auf? Und welchem Erreger trauen wir das am ehesten zu?
Wenn man respiratorische Viren sich anschaut, dann steht es jetzt 4-1 für Influenza. Also wir haben viermal die Pandemie mit Influenza-Viren die letzten 100 Jahre und einmal mit Corona. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Pandemie, hoffentlich dauert es noch ziemlich lang, dass das wieder Influenza ist, ist nicht so klein.
Ja, das ist Martin Beer. Ein alter Fahrensmann der Seuchenbekämpfung, könnte man jetzt etwas zugespitzt sagen. Er ist Veterinärmediziner und Fachtierarzt für Virologie und Mikrobiologie. Also Martin Beer ist wirklich jemand, der schon ziemlich viele Erreger gesehen hat. Und zwar in Nutztieren, aber eben auch in Wildtieren, also BSE, Schweinepest, Bornaviren, das Schmallenberg-Virus, die Blauzungenkrankheit und eben auch immer wieder Influenza.
Wenn man wissen will, wie man zoonotische Erreger möglichst früh aufspüren kann und dann versuchen einzudämmen, dann muss man mit ihm oder seinen Kollegen sprechen. Martin Beer leitet das Institut für Virusdiagnostik am Friedrich-Löffler-Institut auf der Insel Riems vor Greifswald. Das ist das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Also sowas wie das Pendant zum Robert-Koch-Institut, nur für Tiermedizin. Und seit etwas mehr als einem Jahr ist er dort auch Vizepräsident.
Ja, und dort sind wir hingefahren, weil wir fragen wollten, wie die Tierseuchenüberwachung und die Erforschung, wie das in Deutschland eigentlich genau funktioniert, vonstatten geht. Und wir waren natürlich auch ziemlich neugierig, wie es dort aussieht, denn das Friedrich-Löffler-Institut ist ein ganz spezieller Ort.
Dazu muss man wissen, das Institut wurde vor mehr als 100 Jahren gegründet als Reaktion auf die Maul- und Klauenseuche, die sich damals ausbreitete. Damals noch als kaiserliche Tierseuchenforschungsanstalt und zwar bewusst auf einer Insel in der Ostsee, also ein bisschen abgeschottet, wegen der Ansteckungsgefahr, die im Zusammenhang mit den Forschungsarbeiten natürlich entstehen kann, also damit keine Krankheiten eingeschleppt werden konnten.
Und früher wurde diese Insel, war die nur erreichbar durch eine Dampferfähre. Später gab es dann eine Drahtseilbahn, die die Insel mit dem Festland verbunden hat. Und seit 2004 gibt es eben einen Damm dorthin, ist aufgeschüttet worden. Aber ziemlich lange Zeit, also bis vor wenigen Jahren, gab es trotzdem eben sehr strenge Hygienemaßnahmen und auch Zugangsbeschränkungen am Eingang der Insel. Zum Beispiel eine Desinfektionswanne, durch die man dann mit dem Auto fahren musste. Und zwar nicht einfach durchfahren, sondern so, dass die Autoreifen auch wirklich eine ganze Umdrehung durch diese Desinfektionslösung genommen haben, damit wirklich auch keine Infektionskrankheiten eingeschleppt werden können.
Die Fahrt über den Damm auf die Insel Riems dauert nur ein paar Minuten. Dann kommt ein Parkplatz für Besucher mit einem hohen Zaun und dann muss man sich beim Pförtner anmelden.
Hallo, guten Morgen.
Hallo. Also, wie in anderen Instituten auch, ganz ohne Hygieneschleuse und Desinfektion. Ganz ehrlich, wir waren fast ein bisschen enttäuscht, oder Daniela?
Ja, absolut. Denn tatsächlich waren wir ein wenig enttäuscht, weil wir uns das doch ein bisschen
spektakulärer vorgestellt hatten.
Genau. Aber was so ist, wie wir es uns vorgestellt haben, man kann nicht einfach übers Gelände streifen und sich umschauen. Das ist nicht erlaubt. Das Ganze ist Sperrgebiet. Und deshalb wurden wir von einer Mitarbeiterin begleitet und herumgeführt übers Gelände.
Über ein riesiges Gelände, muss man sagen.
Ja.
Das sieht ansonsten aber nicht total nach Hochsicherheit aus. Es ist einfach wirklich sehr norddeutsch still. Horizonte, einen weiten Blick hat man auf die Ostsee. Also es ist eigentlich so inselhaft schön, kann man sagen.
Ja, und an dem Morgen war auch wirklich richtig gutes Wetter. Man sah das ganze Schilf, also richtig herrlich.
Ostseewetter.
Absolut. Dann nähert man sich so dem Hauptgebäude. Da steht eine gewaltige Rinderskulptur. Und dann im Treppenhaus von diesem Hauptgebäude, das ist geschmückt, da sind deckenhohe Wandgemälde von dem ostdeutschen Maler Hans Neubart. Das sind großformatige Szenen mit intensiven Farben gemalt aus der veterinärmedizinischen Pathologie Anfang des 20. Jahrhunderts. Und das muss man sich wirklich ziemlich drastisch vorstellen. Daher hängen auf den Bildern gemalt eben Schweinehälften, die so herunterhängen. Darunter stehen Glaskolben voller Blut und ein Veterinär, den kann man da sehen, in weißer Schürze bei der Arbeit. Also schon ziemlich drastisch.
Ja, das sieht ein bisschen martialisch aus, das stimmt. Aber ich mochte das ehrlich gesagt, weil irgendwie weckt das schon gewaltig Respekt vor der beeindruckenden Geschichte dieses Instituts und auch vor dem Fortschritt der Wissenschaftsleistung einfach, wenn man sieht, wie vor noch gar nicht so langer Zeit im Prinzip gearbeitet wurde da.
Mhm. Und was aber wirklich enorm beeindruckend ist, das ist dieser riesengroße Labortrakt. Also das muss man sich so vorstellen, zwei langgestreckte Gebäude, fast 300 Quadratmeter Laborkomplex und dann doppelt so viele Quadratmeter, also 600, sind Tierställe mit Schweinen, Hühnern, Rindern, die dort gehalten werden, weil sie eben natürlich auch lebende Tiere brauchen, um deren Krankheiten dann in Laborexperimenten zu erforschen.
Und zu diesem riesigen Trakt gehören auch Labore der Hochsicherheitsstufe 4, weil da drin zum Beispiel mit Schweinepesterregern gearbeitet wird. Die sind für den Menschen zwar nicht relevant, aber für Tiere eben hochgefährlich. Und dann gibt es auch noch einen extra Zoonosenbereich mit Laboren. Also da wird mit Viren gearbeitet, die auch auf den Menschen überspringen können.
Ja, aber da darf man natürlich nicht rein. Deshalb gibt es auch keine aufwendigen Schleusen mehr beim Betreten der Insel, sondern stattdessen gibt es jetzt eben direkt an den Laboren alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen, die da getroffen werden. Wir sind herumgeführt worden. Man kann dann also über die Frontverglasung hineinschauen in diese Labore, vor allen Dingen in diese Zoonose-Labore. Und da haben wir dann viele arbeitende Menschen gesehen in Vollverkleidung. Also die tragen dann sowas wie so gelbe Raumanzüge, so ein bisschen wie Astronauten sehen die aus, mit Helm, mit dicken Handschuhen und die haben uns dann freundlich zugewunken.
Es gibt eine bittere Pointe zu unserem Besuch beim Friedrich-Löffler-Institut. Jetzt gerade, Wochen nachdem wir da waren, gab es wieder einen Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Deutschland. Nach fast 40 Jahren Ruhe bei einer Wasserbüffelherde in Brandenburg. Und wir erinnern uns, das Friedrich-Löffler-Institut war ja gerade wegen der Maul- und Klauenseuche auf der Insel Riems gegründet worden.
Aber gleich zur Beruhigung. Das ist ein Erreger, der für den Menschen nach aktuellem Stand nicht gefährlich ist. Für Tiere ist er sehr hochinfektiös und ist auch wirklich offenbar eine extrem furchtbare Krankheit. Und deshalb ist das eben auch für die betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe ziemlich schlimm, wenn sie die Maul- und Klauenseuche auf ihrem Betrieb haben oder in der Umgebung festgestellt wird das Ganze. Und für die Forschenden am Friedrich-Löffler-Institut und für die Veterinärbehörden ist das tatsächlich ein echter Krisenfall, weil dann alles sehr, sehr schnell gehen muss, was die Probenentnahme und die Untersuchung im Labor angeht und auch dann eben, was die Maßnahmen angeht, um die Ausbreitung wirklich sofort zu unterbinden.
Und das funktioniert dann so. Normalerweise folgt auf so einen Ausbruch ein sogenannter Standstill. Das war auch diesmal so. Das ist sozusagen die Vorlage für die Lockdowns, wie wir sie kennen, aus der humanen, also der menschlichen Seuchenbekämpfung. Bei Tieren heißt das, für ein paar Tage gibt es keine Tiertransporte. Und zum Beispiel bei der Grünen Woche in Berlin zu Anfang des Jahres werden dann auch keine Tierschauen mehr abgehalten mit den entsprechenden Tieren.
Und daran kann man schon sehr gut sehen, wie durchorganisiert das hier bei uns ist mit der Tierseuchenüberwachung. Es gibt einen sehr, sehr gut ausgearbeiteten Plan und der wird dann auch wirklich durchgezogen.
Und das ist ganz anders in den USA, im Fall der Milchkühe und der Vogelgrippe. Also jetzt mal wieder weg von der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg, zurück zu den Rindern, die in den Südstaaten und an der US-Westküste mit H5N1 infiziert sind. Wir haben in der ersten Folge am Ende schon drüber gesprochen. Dort wurden Tiertransporte trotzdem weiter durchgeführt. Viele Maßnahmen, wie zum Beispiel die Kuhmilch in den großen Tanks der Molkereien systematisch zu testen auf das Virus, die passieren dort teilweise erst jetzt. Obwohl das Virus ja nun schon ein Dreivierteljahr dort unter den Kühen grassiert.
Ja, und außerdem gibt es in den USA viele unangemeldete Arbeiter auf den Farmen, bei denen möglicherweise gar nicht registriert wird, wenn sie sich anstecken. Also ein richtig detailliertes Bild vom Infektionsgeschehen kann man so überhaupt gar nicht bekommen. Und deshalb löst auch der Umgang der USA mit der Vogelgrippe bei den hiesigen Tierseuchenbekämpfern wie Martin Bär zum Beispiel wirklich großes Kopfschütteln aus.
Also der Unterschied ist wirklich sehr groß, wenn man sich das anschaut. Was weiß man in den USA über eine Rinderfarm und die Tiere und die Transporte und was weiß man in Deutschland? Und ich glaube, es ist wirklich so, das gläserne Rind bei uns und das praktisch voll anonyme Transportieren und Rinderhalten in den USA.
Das ist so ein schönes Bild, was er da geprägt hat, ne? Gläsernes Rind. In Deutschland tragen Rinder ja zum Beispiel, Stichwort gläsernes Rind, auch Ohrmarken. Also sie sind individuell markiert und können deshalb dann im Fall des Falles auch einzeln identifiziert werden.
In den USA kann man leider jetzt eben wirklich live mitverfolgen, dass fehlende schnelle systematische Reaktionen, also Pandemiebekämpfung, gleich beim ersten Ausbruchsgeschehen, also dass das nicht einfach nur ein Problem des globalen Südens ist, sondern auch in einem so hochentwickelten Land wird das Infektionsgeschehen eben gar nicht genau genug verfolgt.
Genau, und darüber herrscht eine ganz grundsätzliche Besorgnis. Auch wir hier beim NDR haben uns zum Beispiel schon mehrmals mit dem Virus befasst in dem Zusammenhang. Und auch in der Politik ist man besorgt. Gerade am Jahresanfang gab es erst ein Treffen der wichtigsten Fachleute mit den entsprechenden Ministerien. Wir haben für diesen Podcast auch andere Forschende dazu befragt, wie alarmiert sie wegen dieser Entwicklung eigentlich sind. Und Christian Drosten zum Beispiel findet da ziemlich deutliche Worte, wie ich finde.
Das Ganze ist eine budgetäre Priorisierung, also sprich Politik. Also wir wissen, wo das Virus ist, wir wissen, wo man eingreifen muss, wir wissen sogar, wie man eingreifen könnte. Und in den USA ist das ja alles bekannt und es wird nicht umgesetzt. Es wird zum Teil mit vielleicht einer gewissen absichtlichen Nachlässigkeit gar nicht so richtig hingeguckt, wo das Virus exakt ist. Und alles andere an Nachlässigkeit folgt dann daraus. Und alles das verwässert natürlich so ein bisschen die Botschaft, die man eigentlich senden muss, nämlich, dass das ein höchstwahrscheinlich gefährliches Virus ist und dass es ein Entwicklungspotenzial hat zu einer Pandemie. Und wenn man schon jetzt so ein greifbares Problem hat, dann sollte man das doch auch ausmerzen.
Ja, in Deutschland wird eben viel genauer hingeguckt, mit der Folge, dass dann Tiere isoliert oder gegebenenfalls eben auch getötet werden müssen. Und ein bisschen Entschädigung zahlt dann ja eben auch die Tierseuchenkasse den Betrieben. Aber aus ökonomischen Gründen ein Virus laufen zu lassen, so wie es in den USA offenbar passiert, das ist wirklich extrem kurzsichtig. Denn je mehr man laufen lässt, umso größer wird der wirtschaftliche Schaden später sein, selbst wenn ein Virus im Tier bleibt und nicht auf den Menschen übergeht. Also in der Tierhaltung sieht man solche Schäden viel unmittelbarer als bei einer humanen Pandemie.
Ich möchte an der Stelle gerne an eines unserer Learnings aus der ersten Folge dieses Podcasts erinnern. An internationalen Abkommen führt vermutlich einfach kein Weg vorbei. Denn Pandemien verhindern oder bekämpfen ist nun mal keine nationale oder kontinentale Angelegenheit. Aber auch nicht immer nur eine Ressourcenfrage wie in vielen Ländern mit klimatischen und wirtschaftlichen Problemen. Der Pandemievertrag ist ja vorerst nicht zustande gekommen, aber er bleibt weiter relevant mit Blick auf solche ganz konkreten Zustände wie in den USA. Da darf man schon ein bisschen besorgt sein in Anbetracht der politischen Situation und davon kann man mal ausgehen, wenn Donald Trump sein Vorhaben tatsächlich wahrmacht, aus der WHO auszutreten, der Antrag ist ja jetzt gestellt, dann wird das Folgen haben, auch für die Pandemiebekämpfung. Die USA steuern ein Fünftel des WHO-Budgets bei. Und sie finanzieren auch bisher große Präventionsprogramme mit. Und die amerikanischen Centers for Disease Control, CDC zum Beispiel, spielen eine ganz wichtige Rolle international, auch forschungsmäßig, zu Infektionskrankheiten zum Beispiel und zur Impfwirksamkeit. Und die Zusammenarbeit mit denen muss man dann trotzdem natürlich versuchen zu erhalten. Wenn der Einfluss der WHO jetzt aber noch mehr sinkt, mit Blick auf solche Szenarien wie bei H5N1 in amerikanischen Milchfarmen, würde ich sagen, puh, schwierig.
Auf der Habenseite, das müssen wir deutlich festhalten, in Deutschland läuft das in der Tierseuchenbekämpfung eben ganz anders und da schon sehr lange. Und der Besuch beim Friedrich-Löffler-Institut, der hat uns einerseits ja sehr besorgt gemacht, weil wir ein sehr, sehr langes Gespräch über sehr verschiedene Viren mit unangenehmen Eigenschaften hatten und wir auch beeindruckende Ausbreitungsgebiete in der Vergangenheit präsentiert bekamen. Wie gesagt, Maul- und Klauenseuche, Schweinepest, aber auch BSE oder manchmal unter dem boulevardhaften, dramatischen Namen Rinderwahnsinn. Also ich erinnere mich da noch ganz gut dran an die große Angst davor, ab Mitte der 90er Jahre in etwa. Ne?
Ich auch tatsächlich. Ich bin genau in der Zeit auch mal nach England gefahren und ich weiß, dass das ständig Thema war. Andererseits strahlen Forschende wie Martin Beer, also von der veterinärmedizinischen Seite, so ganz grundsätzlich ein unglaubliche Gelassenheit aus, finde ich, weil sie eben schon so viel gesehen haben. Ging dir das auch so? Hast du das auch so erlebt?
Ja, absolut.
Und natürlich auch, weil, wie du das gerade schon dargestellt hast, die Strukturen bei der Tierseuchenüberwachung eben schon ganz schön lange etabliert sind. Vielleicht gucken wir da noch mal genauer drauf, was man eigentlich von den Veterinären lernen kann.
Bei uns gibt es ein Tierseuchen-Nachrichtensystem, das TSN, das auch für jedermann zugreifbar ist, als die sogenannte TSIS. Variante mit 24 Stunden Verzögerung für alle anzeigepflichtigen Tierseuchen. Das heißt, wenn irgendwo was los ist, dann wird das deutschlandweit erfasst. Und auch das ist ein Unterschied zur Humanmedizin. Da gab es das nicht in der Form, ist jetzt ausgebaut worden, weil man gesehen hat, man braucht so Erfassungssysteme, sodass historisch eben diese Erfassung von Daten eben schon Jahrzehnte alt ist in der Veterinärmedizin. Und wir haben immer versucht, das an die Humanmedizin zu transferieren. Das Interesse war nicht immer groß. Deswegen hat man das auch nie in der Form gemacht, dass man ein einheitliches System hat.
Also diese Thesis-Website, die er erwähnt hat, kann man vielleicht noch dazu sagen, da kann tatsächlich jedermann sich informieren über Tierseuchen im Internet. Verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Wenn wir jetzt nochmal auf den Unterschied gucken zur Humanmedizin. Also Martin Bär sagt, das hat natürlich auch mit Datenschutz zu tun, der bei Menschen sehr viel strenger gehandhabt wird und gehandhabt werden muss wahrscheinlich auch, aber nicht nur. Man muss, glaube ich, da bedenken, dass bei Tierseuchen so ein ökonomischer Schaden immer viel konkreter greifbar wird, auch für den einzelnen betroffenen Betrieb. Denn wenn sich ein Virus sehr schnell unter Rindern im Betrieb ausbreitet, dann sieht der Landwirt ja unmittelbar, wie groß der ökonomische Schaden ist, und zwar für ihn persönlich. Also Tiere sind da wirtschaftlich betrachtet mehr eine Sache, sage ich jetzt mal. Da gibt es dann ja auch keine Befindlichkeiten oder Ängste wegen Impfungen zum Beispiel, wie das bei Menschen dann doch ein etwas schwierigeres Thema ist. Und wenn Menschen aber betroffen sind, dann ist die Situation viel komplexer. Wer Glück hat und davonkommt zum Beispiel, also bei dem das Virus harmlos verläuft oder der sich vielleicht gar nicht ansteckt, der nimmt Risiken eher nicht so deutlich wahr und ist dann womöglich auch weniger bereit, sich einzuschränken, denke ich mal.
Man muss aber auch sagen, das hat uns Martin Bär auch gesagt und ist darauf hingewiesen, mittlerweile hat sich tatsächlich auch einiges bei der Datenerfassung in der Humanmedizin schon verbessert, aber eben längst noch nicht alles. Und da sprechen wir dann ja auch noch im Verlaufe dieses Podcasts drüber, da gucken wir dann nochmal genauer drauf. Denn wir haben zum Beispiel auch mit dem Präsidenten vom Robert-Koch-Institut, mit Lars Schade, genau über diesen Punkt gesprochen.
Aber Martin Bär sagt auch noch was. In der Diagnostik waren die Tiermediziner auch schon lange Vorreiter.
Also dieses Massentesten mit Realtime-PCR, das ist für die Tierärzte ein alter Hut. Also es gibt mehrere Tierseuchen, die massiv über diese PCR-Screenings getilgt wurden.
Zum Beispiel auch jetzt nach dem Ausbruch von Maul- und Klauenseuche in Brandenburg. Da wurden Tiere in den Betrieben im Umkreis des betroffenen Betriebes systematisch getestet. Da gibt es dann so eine sogenannte Schutzzone.
Oder auch durch dieses Testen kann ich überhaupt erst die Verbreitung der Vogelgrippe nachweisen. Das bedeutet aber, das hat in der Veterinärmedizin im größeren Maßstab 2006 begonnen. Und wir bekämpfen seit 2011 ganz intensiv eine Rinderseuche. Und dort wird jedes neugeborene Kalb in Deutschland, wird über die Ohrmarke, wird ein kleines Hautstück aus dem Ohr entnommen, weil ich muss jedes Rind in Deutschland markieren innerhalb der ersten Lebenswoche. Und dabei gibt es ein spezielles Ohrmarkensystem, wo in ein kleines Röhrchen ein Stück Haut fällt. Und diese Haut wird per PCR getestet.
Also wenn schon neugeborene Kälber von einer Seuche betroffen sind, dann werden im Fall des Falles sogar alle neugeborenen Kälber getestet. So viel zum gläsernen Rind. Und da muss man für die aktuelle Situation wirklich ganz klar sagen, diese Tierseuchenüberwachung in Deutschland ist ein echter Standortvorteil. Da kann man sich ein wenig entspannt zurücklehnen. Also das ist ein sehr kleinteiliges Monitoring des Geschehens, was hier stattfindet und gerade mit Blick auf mögliche Zoonosen. Und das Ganze eben nicht erst seit der Pandemie, sondern schon sehr lange, viele Jahrzehnte lang.
Das heißt, wenn ein Landwirt nicht extrem was vertuscht, was unwahrscheinlich ist, denn es gibt ja auch regelmäßige unabhängige Kontrollen durch Amtstierärzte. Also wenn einer nicht extrem was vertuscht, dann würde es vermutlich schnell auffallen, wenn zum Beispiel H5N1 schon in Milchkühen in Deutschland unterwegs wäre. Ich glaube, so weit kann man sich an der Stelle aus dem Fenster lehnen.
Und das gilt aber eben auch für andere bekannte Erreger. Die werden in ihrer Evolution, also in ihrer Entwicklung beim Friedrich-Löffler-Institut nämlich, soweit es geht, ziemlich genau verfolgt, getrackt also. Und die Veterinärämter schicken dann davon nach Riems Proben.
Also zu uns kommt im Moment jede positive Probe für afrikanische Schweinepest. Jede positive Probe für hochpathogene Influenza, also für Vogelgrippe, kommt zu uns, weil die nochmal charakterisiert wird. Und was wir in der Regel machen, was wir die letzten Jahre etabliert haben, ist eine schnelle genetische Charakterisierung. Also wir versuchen so schnell wie möglich das komplette Genom zu charakterisieren, um auch zu verfolgen, was ist es für ein Stamm, hat sich da was geändert? Hat der vielleicht Eigenschaften, die unangenehmer sind und damit muss ich vielleicht noch mehr tun oder ja, in eine andere Bekämpfungsrichtung gehen. Und wenn man auf unsere Homepage guckt, wir haben mittlerweile auch ein Dashboard, so wie bei SARS-CoV-2, für H5N1. Also man kann immer gucken, welcher Stamm ist gerade in Deutschland unterwegs. Und da sieht man auch, wie vielfältig diese Viren sein können, auch wenn sie immer den gleichen Namen haben. Also H5N1 ist eben leider nicht immer das gleiche Virus, sondern also im Moment sind wir etwa bei über 100 verschiedenen Genotypen.
Und das ist ein Problem für die Wissenschaft, aber auch für uns alle letztendlich. Denn Influenzaviren mutieren besonders schnell. Das sehen wir ja alle auch daran, dass die Influenza-Impfung jedes Jahr angepasst werden muss. Und manchmal, haben wir in der Vergangenheit auch erlebt, dann eben auch nicht sehr effektiv sind. Also es muss immer beobachtet und auch untersucht werden, was ist gerade im Umlauf und wie überträgt sich diese ganz spezielle Mutation.
Genau, denn man hat es eben nicht mit einem einzigen Virustyp zu tun, sondern mit einer enormen Vielfalt. Deutlich mehr, als das bei vielen anderen Viren vorkommt. Eben weil Influenzaviren sich dauernd verändern und deshalb bleiben sie gefährlich. Da stellt sich allerdings schon die Frage, warum gibt es bei diesem Virus so viele Mutationen?
Zum einen, weil sie ein tierisches Reservoir haben. Sie haben ein tierisches Reservoir, wo sie lange bleiben und in der Regel keine Erkrankung auslösen. Das sind Wildvögel und Zugvögel bei Influenzaviren.
Das ist die Influenza-Expertin Gülşah Gabriel vom Leibniz-Institut für Virologie in Hamburg, die wir gerade gehört haben. Und die habe ich auch besucht für unseren Podcast.
Und einige dieser Zugvögel können das Virus über Tausende von Kilometern weitertragen. Man weiß, dass viele Vogelspezies sich in sogenannten Naturreservaten wiederfinden können. Das ist ja sehr kompliziert, die Migration von Zugvögeln. Aber die treffen sich dann in Naturreservaten und können dann ihr genetisches Material austauschen. Das ist ein Beitrag zur enormen Diversität von Influenzaviren.
Das mit dem tierischen Reservoir übrigens, das kennt man auch von Coronaviren. Die kommen in Fledermäusen vor und machen die Tiere auch nicht krank, weil Fledermäuse ziemlich vielen Erregern standhalten können und sozusagen ein kleines, zum Teil sogar noch echt ungelöstes Wunder der Natur sind, was ihre Resistenz gegenüber Erkrankungen angeht. Das heißt, der Ursprungswirt eines Virus trägt in sich Erreger, die dann zum Problem werden, wenn sie auf Menschen dauerhaft übertragen werden. Meistens durch einen Zwischenwirt, wie zum Beispiel das Schwein oder das Kamel, hatten wir schon in Folge 1. Aber bei Influenza kommt noch was dazu, das die hohe Mutationsrate erklärt.
Ein weiterer Grund ist, dass Influenzaviren haben keine Proofreading-Aktivität.
Die Proofreading-Aktivität, das ist eine Funktion von der Influenza-Virus-Polymerase. Das müssen wir natürlich mal kurz erklären.
Allerdings.
Polymerase, das ist das Enzym, das für die Vermehrung der Viren sorgt, indem es nämlich das Genom abschreibt, also sozusagen kopiert. Den Begriff kennt man ja vielleicht auch von der Polymerase-Kettenreaktion, PCR. Da wird ja auch eine Polymerase verwendet, um das Virus nachzuweisen. Und beim Influenzavirus gibt es da allerdings eben eine Besonderheit.
Und dieses Enzym, die Polymerase, ist fehlerträchtig. Die baut zufällig Mutationen ein, kann aber diese Mutation nicht korrigieren. Und dann entsteht natürlich auch eine große Vielfalt von neuen Virusvarianten.
Okay, das klingt jetzt relativ kompliziert, aber dazu muss man etwas Grundlegendes wissen. Mutationen passieren eigentlich erstmal zufällig, also sind gewissermaßen Kopierfehler, wie sie es auch erklärt hat. Damit das nicht passiert, also solche Kopierfehler, haben einige Viren, wie Herpesviren zum Beispiel, aber auch das Coronavirus, SARS-CoV-2, sozusagen eine eingebaute Autokorrektur. Das ist dieses Proofreading. Influenzaviren wiederum fehlt diese Fähigkeit und paradoxerweise, ihnen fehlt eine Fähigkeit, aber gerade dadurch sind sie so besonders gefährlich.
Andere respiratorische Viren, wie zum Beispiel Coronaviren, haben diese Proofreading-Aktivität. Sie sind weniger divers, können weniger schnell mutieren und sich verändern im Vergleich zu Influenzaviren. Das heißt, da wird das Genom, wenn fehlerträchtig abgelesen wird, ständig verbessert. Das haben Influenzaviren nicht. Das macht sie ebenso vielfältig.
So weit, so kompliziert bis hierhin, aber leider wird es nicht einfacher für den Moment. Schnallt euch an, denn es gibt noch ein spezielles Prinzip von Influenzaviren, das in dem Zusammenhang wichtig ist. Das sogenannte Reassortment oder Reassortierung. Das wiederum ist gewissermaßen eine Fähigkeit mehr, als viele andere Viren haben. Wenn mehrere Varianten oder Subtypen aufeinandertreffen, dann können diese beiden Varianten oder Subtypen ihr Erbmaterial untereinander austauschen und daraus etwas Neues bilden. Und heikel wird es zum Beispiel, wenn sich ein Schwein mit zwei Viren gleichzeitig infiziert, weil Schweine dem Menschen in infektiologischer Hinsicht schon relativ ähnlich sind. Sie haben Rezeptoren für beide Arten von Viren, humane Influenzaviren und die, die in den Vögeln vorkommen. Deshalb spricht man auch vom Schwein als Mischgefäß für Viren. Und das Schwein infiziert sich mit zwei verschiedenen Varianten. Varianten bilden zusammen was Neues. Das könnte dann der entscheidende Schritt sein, den ein Vogelgrippevirus machen könnte, Richtung dauerhafte Anpassung an den Menschen.
Und ein entscheidender Knackpunkt, was uns natürlich jetzt hier interessiert im Podcast, unter der Fragestellung, welches Virus kann möglicherweise pandemisch werden? Also welche Eigenschaften ermöglichen einen Übersprung auf den Menschen? Gerade bei den Vogelgrippeviren ist das ja nicht zwangsläufig immer sofort so ein Spillover, also ein dauerhafter Übersprung auf den Menschen. Wenn ein einzelner Mensch sich damit ansteckt, das ist ja das, was wir in den USA im Moment beobachten können. Denn es ist so, im Gegensatz zur menschlichen Grippe, also zum humanen Influenzavirus, kann die Vogelgrippe nicht gut in der Nasen- und Rachenschleimhaut der Menschen andocken.
Aber das müssen wir vielleicht auch noch mal genauer erklären. Das ist ja ein bisschen schwierig zu verstehen. Es stecken sich immer wieder einzelne Menschen an, die das dann zwar nicht weitergeben an andere Menschen, aber sie selber können sich anstecken. Wie kann das möglich sein, wenn die Rezeptoren dafür, also für die Vogelgrippeviren, bei Menschen doch eigentlich, solange es unangepasst ist, noch gar nicht so richtig vorhanden sind oder nur in sehr geringer Anzahl?
Ja, genau das habe ich auch Gülşah Gabriel gefragt.
Wenn wir uns der avian Influenza, und so haben in der Vergangenheit alle Humaninfektionen mit avian Influenza-Viren stattgefunden, einer großen Virusdosis exponieren durch direkten Kontakt, dann können wir trotzdem, die aviäre Influenza kann uns infizieren.
Also die große Virusdosis ist das Entscheidende. Wenn man sehr engen Kontakt mit erkrankten Vögeln hat, etwa als Hühnerhalter oder im Fall der infizierten Milchkühe in den USA eben als Farmarbeiter, dann sind diese Menschen möglicherweise so vielen Viren ausgesetzt, dass es dann diesen Viren gelingt, trotz der wenigen passenden Rezeptoren in den oberen Atemwegen, dann trotzdem einzelne Zellen zu kapern und sich dort so zu vermehren, also neue Viren zu produzieren. Und das auch wieder in einer hohen Anzahl. Das ist schon passiert. Einzelne Farmmitarbeiter haben sich angesteckt bei ihren Tieren. Aber von dort ist es eben nicht weitergegangen. Zum Glück. Bisher gibt es keine Mensch-zu-Mensch-Übertragung, nach allem, was wir wissen.
Bei den Milchkühen in den USA war und ist die Forschung vom Friedrich-Löffler-Institut, wo wir ja waren, ganz wichtig. Denn die haben sich mögliche Übertragungswege auch angeguckt. Anhand von Proben im Labor haben sie das quasi an lebenden Tieren nachgestellt und damit nachgewiesen, das Virus konnte im Euter der Kühe gut andocken und sich vermehren, in den oberen Atemwegen der Kühe aber nicht wirklich. Das heißt, offenbar haben sich die Kühe also nicht gegenseitig über die Atemluft angesteckt, sondern beim Melken über die Melkgeschirre, die von Kuh zu Kuh gegeben wurden, beziehungsweise über die Milch. Das war eine Studie, die da gemacht wurde vom Friedrich-Löffler-Institut zusammen mit Forschenden aus Kansas.
Ja, und das war ziemlich überraschend, dass das im Euter so speziell ist, dass dort also diese speziellen Rezeptoren vorhanden sind. Aber im Prinzip ist dieses Studienergebnis natürlich auch erstmal eine gute Nachricht, weil es kontrollierbar zu sein scheint. Also quasi klingt das nach menschengemachter Ansteckung. Das könnte man ja technisch unterbinden durch Isolation, durch sehr viel rigidere Hygienemaßnahmen beispielsweise. Und das ist natürlich viel einfacher, den Ausbruch zu begrenzen, als wenn die Übertragung beispielsweise durch die Atemluft passieren würde.
Im Stall, genau. Das Friedrich-Löffler-Institut hat übrigens zur Sicherheit auch in Deutschland in verschiedenen Regionen Milchproben genommen aus Milchtanks, fast 2000 Stück. Also nach dem Melken und auf das Virus hin untersucht und auch Rinderserumproben, um sicherzugehen, dass H5N1 bei unseren Kühen noch nicht unterwegs ist. Und bis jetzt hat man eben da auch tatsächlich kein Virus gefunden.
Also, der Schritt zur dauerhaften Ansteckung von Menschen ist offenbar noch nicht gemacht. Virus hat diesen Schritt noch nicht gemacht. Trotzdem, das Vorgehen der Behörden in den USA, das bleibt wirklich essentiell, um das Ganze einzugrenzen. Denn die Rechnung ist ja ziemlich einfach. Je mehr Übertragungen es gibt, desto mehr Möglichkeiten hat das Virus zu mutieren. Und auch wenn sich zurzeit immer noch nur einzelne Menschen anstecken, das Ganze vergrößert das Risiko tatsächlich. Das sagt Gülşah Gabriel.
Und wenn dann in dieser Transmission von Tier auf den Mensch ein neuartiges Influenza-Virus entsteht, was unterschiedlich ist von den Influenza-Viren, die als saisonale Influenza-Viren bereits in der humanen Bevölkerung zirkulieren, gegen die wir eine Immunität haben oder eine Grundimmunität haben, dann kann das eben die nächste Pandemie auslösen.
Und dann gab es Ende 2024 noch eine Laborstudie, die wir in dem Zusammenhang, glaube ich, erwähnen müssen. Die konnte nämlich zeigen, also anhand von Laborversuchen, dass schon zwei kleine Mutationen dafür ausreichen würden, dass sich das Virus besser an den Menschen anpassen könnte, so dass es dann von Mensch zu Mensch weitergegeben werden könnte. Da muss man dazu sagen, das ist eine Laborstudie. Im echten Leben verhält sich das dann immer noch mal womöglich ein bisschen anders. Also das ist noch etwas im theoretischen Stadium. Aber es zeigt eigentlich, wie dicht das Virus schon dran sein kann an den Menschen.
Ich fasse jetzt nochmal zusammen mit Blick auf die uns leitende Frage nach der nächsten Pandemie. Fasse ich jetzt also nochmal zusammen. Influenzaviren sind zwar alte Bekannte, im Unterschied zu den Coronaviren, SARS-CoV-2 vor allen Dingen. Und trotzdem ist H5N1 ein ziemlich wahrscheinlicher Kandidat, um eine weltweite Bedrohung auszulösen.
Aber, jetzt kommt das große Aber, wie immer in der Wissenschaft, wenn man konkret fragt, wird die Vogelgrippe die nächste Pandemie? Dann ist eine beliebte Antwort aus der Forschung, kommt drauf an. Denn hier kommt die Frage nach der Grundimmunität in der Bevölkerung ins Spiel. Und die ist das große Fragezeichen.
Also erstmal, Influenza an sich ist vermutlich schon vielen von uns begegnet. Je jünger man ist, umso wahrscheinlicher hat man eine Infektion mit den Influenza-Viren gar nicht erst wirklich bemerkt. Irgendwelche Influenza-Antikörper dürfte also ein Großteil der Bevölkerung haben. Aber mit einer H5-Variante des Influenza-A-Virus hat es noch keine Pandemie unter Menschen gegeben. Und das heißt, die Grippepandemien, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten ausgelöst wurden, das waren in der Regel H1-Varianten, hatten wir ja schon mal erklärt. Also H1N1 zum Beispiel bei der sogenannten Schweinegrippe.
2009 war die, wenn sich noch manche erinnern. Ich habe genau über diese Frage der Immunität auch mit Markus Altfeld gesprochen. Der ist Virusimmunologe und leitet das Leibniz-Institut für Virologie in Hamburg, da wo auch Gülcan Gabriel arbeitet. Er sagt selbst, ich bin explizit kein Influenza-Fachmann, aber er kennt sich mit Immunantworten natürlich aus und deswegen konnte er mir ganz gut allgemein erklären, was das bedeutet, warum man eben so schlecht vorhersagen kann, was H5N1 in der Bevölkerung anrichten könnte.
Dadurch, dass wir noch keine Pandemie hatten und es auch nur eine geringe Gruppe oder Anzahl der Menschen gibt, die schon mal infiziert waren, ein paar hundert, gibt es keine populationsweite Immunität gegen H5. Das ist erstmal das, was wir wissen. Die Frage, die sich dann immer stellt, ist, können andere Influenza-Viren, die wir schon gesehen haben, die in der Humanpopulation zirkulieren, Immunantworten induzieren, entweder wenn wir geimpft werden oder wenn wir selber mal an der Grippe erkrankt sind in der Vergangenheit, die uns jetzt helfen, mit H5 besser umzugehen. Und dazu wissen wir einfach ganz wenig.
Geimpft wird ja allerdings immer gegen die Virusstämme, die gerade aktuell unter Menschen kursieren. Und das ist eben zurzeit keine H5-Variante. Und insofern ergibt es jetzt eben auch erstmal keinen Sinn, gegen H5N1 zu impfen.
Wovon Markus Altfeld da spricht, das ist das Stichwort Kreuzimmunität. Da hatte man auch während der Corona-Pandemie drauf gehofft. Das bedeutet, dass Antikörper, die man gegen andere Viren hat, in dem Fall andere Coronaviren zum Beispiel, womöglich einen gewissen Schutz gegen die neue Krankheit bieten könnten. Bei Corona ist es ja zum Beispiel so, es gibt vor allem 4 Erkältungs-Coronaviren, die endemisch sind, vergleichsweise harmlos, also ständig bzw. saisonal zirkulieren. Und Antikörper dagegen helfen aber leider nicht so wirklich gegen SARS-CoV-2. Diese Hoffnung auf eine Kreuzimmunität hat sich in der Corona-Pandemie so nicht erfüllt. Bei Influenza ist es allerdings schon so, wenn man in der Fachliteratur sucht, dann finden sich durchaus Studien, die die Antikörperantworten gegen verschiedene Influenza-Typen miteinander in Verbindung bringen und eigentlich Kreuzimmunitäten da nachweisen. Markus Altfeld sagt nun aber dazu, ja, teilweise sind manche Subtypen einander ähnlicher als andere. Man kann die entsprechend der Antikörperantwort also auch gruppieren. Zum Beispiel H1 ist dichter dran an H5, H7 und H3 sind einander ähnlicher und so weiter. Doch selbst dann wird es nochmal leider kompliziert.
Das heißt aber nicht, dass jetzt alle H5 Proteine auch identisch sind oder H1-Proteine identisch sind. Auch da gibt es wahnsinnige Unterschiede im H5-Protein zwischen, ja, ob das jetzt gerade zirkuliert in Kühen oder in welchen Vögeln oder in welcher Vogelgruppe das ist. Und das hat sich auch über die letzten 20 Jahre, seitdem es zirkuliert und bekannt ist, H5 auch weiter verändert. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Varianten. Und das macht die Vorhersagen schwierig, weil wir ja gar nicht vorhersagen können, welches von diesen verschiedenen H5-Varianten, wenn es denn überspringt und eine Pandemie induzieren würde, das ist, das dann zirkuliert.
Also für alle, die jetzt den Faden verloren haben, es gibt eine ganz einfache Take-Home-Message sozusagen. Die Diversität auch innerhalb der verschiedenen Influenza-Typen ist wahnsinnig groß. Es gibt zwar Kreuzimmunitäten, also Schutzwirkungen durch Antikörper gegen andere Influenza-Typen. Man weiß nur eben nicht, welche im Fall des Falles dann helfen können. Und sie verhindern auch nicht unbedingt eine Infektion bzw. eine Erkrankung mit einem anderen Subtyp.
Und trotzdem kann man sich die Sache mit der wenig vorhersagbaren Immunität womöglich ein bisschen zunutze machen. Das bedeutet, wenn man sich auf eine mögliche, wahrscheinliche Influenza-Pandemie vorbereiten möchte, dann sollte man vielleicht auch mal in seinen Impfpass gucken. Achtung, Learning!
Die Corona-Pandemie hat ja viel Impfskepsis geschürt. Das geht aber auch umgekehrt. Also bei mir zum Beispiel ist es eigentlich erst jetzt so, dass ich mich jedes Jahr gegen Influenza impfen lasse. Und das geht vielleicht auch manchen anderen Menschen so. Wie ist das bei dir, Daniela?
Ja, ich lasse mich jetzt auch gegen Influenza impfen. Also ich muss zugeben, ich habe den Wert von Schutz durch Impfungen auch durch die Pandemie noch mal so richtig neu gelernt. Auch wenn ich vorher nie impfskeptisch war, aber das hat doch jetzt noch mal eine andere Dynamik entfaltet.
Top ab. Die STIKO empfiehlt die Impfung gegen Influenza ja eigentlich nur für Ältere und Vorerkrankte, aber das bedeutet eben umgekehrt, das ist ja kein Verbot oder sie rät einem deshalb auch nicht ab, wenn man nicht zu dieser Risikogruppe gehört. Das hat also nichts damit zu tun, dass die Impfung irgendwie unsicher wäre oder so. Und die Krankenkassen zahlen das in der Regel auch für Jüngere. Es gibt auch Betriebsärzte, die impfen. Das ist also durchaus eine Überlegung wert. Und wir haben, glaube ich, beide noch niemanden aus der Forschung getroffen, der zur Influenza-Schutzimpfung sagt, das wäre keine gute Idee, oder?
Nee, also ich jedenfalls nicht. Und man muss sich auch klar machen, also auch wenn die saisonale Grippeschutzimpfung gegen das humane Influenza-Virus, wenn die natürlich überhaupt gar nicht an das unter den Tieren kursierende Vogelgrippe-Virus H5N1 angepasst ist, trotzdem ist es eben möglicherweise etwas mehr als ein nice to have. Denn wer gegen das humane Influenza-Virus geimpft ist, der schützt sich zumindest gegen einen Teil aus dem großen Schmelztiegel an Influenza-Virus-Varianten, wenn es dann tatsächlich zu einer Verschmelzung eben kommt, auch eben ziemlich gut in Sachen Mutationen.
Aber apropos Impfstoff, jetzt fragt man sich natürlich, was ist denn mit dem Vogelgrippevirus und Impfstoff? Auch gegen H5N1 gibt es schon Impfstoffe. Das sind sogenannte präpandemische Impfstoffe, die also schon jetzt an Menschen verimpft werden können, die einem hohen Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind. Tierärzte zum Beispiel oder eben Menschen in der Tierhaltung.
Ja, Finnland macht das ja zum Beispiel, ne?
Genau. Im Pandemiefall allerdings müsste eine konkrete Anpassung an das dann wahrscheinlich mutierte Virus aber erst noch gemacht werden. Deswegen heißen die präpandemisch, bevor man den entsprechenden Impfstoff dann in großer Zahl produziert. Aber es wird dann natürlich helfen, wenn man es produzieren muss, dass es diese präpandemischen Impfstoffe gibt. Denn das sind Prototypen, die eine Musterzulassung haben. Da muss dann im Fall des Falles der Muster-Virusstamm im Impfstoff noch ausgetauscht werden gegen den, um den es in der Pandemie geht. Und das wird natürlich noch ein bisschen dauern, ein paar Monate, in denen wir dem Virus ausgeliefert wären. Aber es ist theoretisch schon mal was auf den Weg gebracht.
Ja, allerdings muss man dazu wissen, es gibt eben zurzeit noch keine Impfstoffe auf mRNA-Basis gegen Influenza-Viren, so wie es bei den Corona-Impfstoffen der Fall ist. Da wird zwar dran geforscht, sehr intensiv dran geforscht und immer wieder bekommt man die Info, ja, bald ist es soweit, aber noch ist es eben nicht soweit. Und wenn ein solcher Impfstoff vorläge, das würde natürlich so eine massenhafte Produktion, wenn man die kurzfristig hochfahren muss, würde das natürlich enorm erleichtern. Die in Deutschland zugelassenen Impfstoffe werden noch mithilfe von bebrüteten Hühnereiern hergestellt oder anhand von Zellkulturen. Das ist ein extrem aufwendiges Verfahren und das kann man natürlich auch nicht so schnell und kurzfristig hochfahren, die Produktion. Also ein paar Monate würde das so oder so ziemlich wahrscheinlich dauern.
Oder noch ein bisschen mehr.
Ja, wahrscheinlich.
Ich habe Markus Altfeld, den Virusimmunologen, auch danach gefragt und wir haben ja auch mit anderen Forschenden darüber gesprochen und die sind aber eigentlich alle, die sich damit auskennen, relativ optimistisch, dass so eine Grippeimpfung bald tatsächlich auch mit mRNA-Impfstoffen möglich ist. Es gibt mehrere, die schon in der Erprobungsphase mit Freiwilligen sind, also in der klinischen Phase. Studienphase, auch als Kombinationsimpfung gegen Covid und Influenza. Es ist allerdings eben noch kein Zulassungsantrag gestellt.
Ja, lass uns den Blick aber noch einmal weiten und noch mal zur Tierseuchenüberwachung zurückkommen, also dahin, wo Zoonosen entstehen. Da müssen wir uns ja auch die Frage stellen, was wäre denn hier mit einem bislang unbekannten Erreger? Bisher haben wir jetzt ja über die bekannten Erreger gesprochen. Hat die Forschung da überhaupt eine Chance, einen solchen unbekannten Erreger frühzeitig zu erkennen oder vielleicht auch noch früher, als man vor der Pandemie gedacht hat?
Naja, im Prinzip schon, weil die Technologie eben viel besser geworden ist. Davon hat Martin Beer geradezu geschwärmt, würde ich sagen, als wir mit ihm auf der Insel Riems gesprochen haben.
Und es ist tatsächlich so, wenn jetzt jemand sagt, ich habe ein unerklärliches Geschehen, also die Standarderreger sind weg, dann kriegen wir häufig und fordern auch auf dazu die Probe und die geht dann in einen Metagenom-Workflow. Das heißt, ungerichtetes Sequenzieren.
Ja, darüber hatten wir ja in Folge 1 schon kurz gesprochen. Also dieses ungerichtete Sequenzieren, das bietet wirklich einen ganz enormen Vorteil für die Forschung, weil damit eben es möglich ist, nicht nur eine ganz bestimmte Auswahl von speziellen Erregern danach zu suchen, die man schon kennt, sondern eben auch nach etwas zu gucken, was man eben vorher noch nicht kennt.
Also das funktioniert ungefähr so. Man isoliert aus einer Probe die genetische Information, RNA oder DNA. Die wird dann maschinell in kleinere Abschnitte zerlegt und die Reihenfolge der Bausteine wird dann ausgelesen. Und da können so moderne Sequenziergeräte eben riesige Datenmengen verarbeiten. Diese Sequenzen, die dabei rauskommen, die werden dann mit großen Datenbanken verglichen, um zu gucken, ob sie mit irgendwelchen bekannten Krankheitserregern übereinstimmen. Und wenn sie in der Kombination, die da vorliegt, nicht auftauchen in den Datenbanken, dann handelt es sich womöglich um einen seltenen oder bisher unbekannten Erreger.
Und diese werden dann weiter analysiert und charakterisiert. Also man schaut danach, ob irgendeine Verwandtschaft besteht mit anderen Viren zum Beispiel. Und die Forschenden am Friedrich-Löffler-Institut, die haben tatsächlich auf diese Weise eben schon durchaus Erreger neu entdeckt und charakterisiert.
Und dann kommen bei diesen Verfahren dann aber trotzdem immer noch ein paar ganz technische Dinge dazu, beziehungsweise handwerkliche.
Das ist nicht ganz einfach, ist auch immer viel Glück dabei. Denn was ist die richtige Probe? Ist der Erreger überhaupt noch in der Probe? Also wir sagen häufig, Fieber oder die Erkrankung ist besonders akut. Dann versuchen wir eine Blutprobe, Nasentupfer, wenn das Tier verstorben ist, auch Organe. Und dann suchen wir danach.
Es muss auch eine gute Probe sein übrigens. Also es muss genug Erbgutmaterial drauf sein. Vereinfacht kann man das vielleicht vergleichen mit den Antigen-Schnelltests, die wir ja alle kennen aus der Corona-Zeit. Wenn ich nur einmal so ganz schlampig durch die Nase gewischt habe, dann ist womöglich gar nicht genug Material auf dem Tupfer, um mit der Schnelltestlösung zu reagieren. Und so ein ähnliches Problem haben die Virologen dann auch.
Also ich kann es nicht finden, wenn nicht genug Genom drin ist. Und das ist schwierig, weil ich gerade bei einer Probe, wo viel Gewebe dabei ist, habe ich hauptsächlich genetische Information des Wirtes. Also ich sequenziere dann praktisch den Vogel hauptsächlich oder den Menschen. Aber mittlerweile ist es so, dass wir dort relativ, also im Notfall sehr schnell reagieren können. Und wir haben Systeme, die innerhalb von Stunden erste Sequenzen liefern. Und wir haben Systeme, die auch mal 2 Tage laufen, dann aber sehr viele Daten liefern. Und wir kombinieren das.
Ja, und dann kommt aber noch dazu, dass man mit einer Probe auch mal wirklich komplett daneben liegen kann. Nicht nur, dass man nicht genug Virusmaterial hat. Also das ist zum Beispiel beim Nachweis von H5N1 bei den Milchkühen in den USA, ist das auch tatsächlich passiert. Nicht den Leuten, nicht den Forschenden vom Friedrich-Löffler-Institut, aber anderen Forschungsteams.
Ja, die Holländer haben sich beispielsweise auf Kotproben damals konzentriert, weil die Tiere auch Durchfall hatten. Kotproben sind aber praktisch negativ. Deswegen, die hatten auch eine moderne Methode verwendet, da aber im Code nichts war, war das alles negativ. Wir hatten Glück, wir hatten aus einem Betrieb Serumproben bekommen und genau an dem Tag, wo die Kühe am wenigsten Milch gegeben haben, also wo sie Fieber hatten, das waren genau die richtigen Proben.
Also das muss man sich wirklich immer wieder klar machen, die richtigen Proben zu nehmen oder zu finden und damit dann wirklich belastbare Erkenntnisse zu gewinnen, das ist nicht banal oder trivial, sondern das kann wirklich ziemlich schwierig und knifflig sein. Aber so ist es eben Schritt für Schritt, extrem kleinteilig ist das, was die Wissenschaft macht und machen muss, um eben rechtzeitig zu erkennen, Mensch, was haben wir hier? Ist das ein neues Virus oder ist es ein uns bekanntes Virus, das sich jetzt aber so verändert hat, dass es potenziell pandemisch sein könnte?
Ja, rechtzeitig ist das entscheidende Stichwort an der Stelle. Neben den diagnostischen Methoden ist natürlich die Zeitkomponente enorm wichtig und auch Systeme, die Kooperation ermöglichen, also mit den Landwirten. Und auch diese Systeme haben wir in Deutschland eher als in den USA.
Wenn ich dem Landwirt sage, du musst jedes Rind, das hustet, sofort melden und dein Betrieb wird gesperrt, dann wird es nicht so viel hustende Rinder geben. Wenn ich aber sage, es wäre gut, dieses Tier zu testen und erstmal passiert nichts, aber dieser Test ist wichtig, dann habe ich eigentlich eine bessere Abdeckung. Und dazwischen muss man sich bewegen, weil wenn natürlich etwas ist, was sehr auffällig ist, dann muss ich diesen Verdacht anzeigen.
Deshalb ist es wichtig, ein richtig ausbalanciertes System aus Kontrollen einerseits und Vertrauen andererseits hinzukriegen, sagt Martin Bär. In Deutschland zum Beispiel ist es ja auch so, dass die Amtstierärzte regelmäßig in die Betriebe kommen, auch um hygienische Zustände zu kontrollieren. Bei Schweinen zum Beispiel gibt es da ziemlich strenge Auflagen.
Und dann gibt es ja eben auch die Meldepflicht für Krankheiten wie die Maul- und Klauenseuche, aber eben auch die Möglichkeit, Tests bei solchen Symptomen machen zu lassen, die eben nicht ganz eindeutig sind. Und dafür gibt es in Deutschland die Tierseuchenkassen, das sind Pflichtversicherungen.
Aber wenn man in der Überwachung weiterdenkt, beziehungsweise eigentlich zurück, dann wäre es eigentlich im Sinne der Früherkennung doch super, kann man denken, wenn man den Erreger schon im Reservoirwirt erkennt, also im Wildtier, das als erstes mit einem Virus sozusagen durch die Gegend rennt. Bezogen auf H5N1 wäre das zum Beispiel irgendein Zugvogel.
Ja, das wäre es. Und in diesem ganz speziellen Fall hat man das ja sogar gemacht, beziehungsweise man hat es gewusst. Also wir haben eine H5N1-Pandemie bei Wildvögeln und das nicht erst seit gestern. Das ist eine Tatsache, das Virus kursiert schon seit Jahrzehnten und jetzt pandemisch bereits seit einigen Jahren. Dass das Virus aber mittlerweile an den Eutern von Kühen andocken kann, das war eben vorher nicht bekannt. Und deshalb gab es eben dafür, beziehungsweise dagegen auch gar keine Schutzmaßnahmen. Aber Thema Früherkennung bzw. Überwachung. Forschende nehmen eben überall auf der Welt immer mal wieder auch Proben von verendeten Tieren, sogar in der Antarktis.
Das heißt, die spielen schon durchaus eine Rolle, die Wildtiere. Es hilft im Zweifel nicht immer sofort was. Übrigens ist es ja auch jetzt so bei der Maul- und Klauenseuche, bei dem Ausbruch in Brandenburg. Da werden auch Wildtiere im Umkreis jetzt nachträglich noch beprobt sozusagen. Das gehört auch standardmäßig zum Monitoring für die Tierseuchenbekämpfer. Denn es gibt auch Erreger, die wellenartig immer wieder hochkochen. Und dann kann man über Nutztiere und Wildtiere verfolgen, wie sie ab- und wieder zunehmen. Also zum Beispiel erst im Wildtier, dann im Nutztier oder andersrum und dann womöglich hin und wieder sogar im Menschen. Der Fachbegriff dafür, für dieses Monitoring, für diese Virenüberwachung ist Sentinel, übersetzt Wächterfunktion. Also wenn man zum Beispiel immer mehr Positivproben mit Viren in Wildtieren hat, dann zeigt das an, dass wieder eine Welle losgeht.
Also wir haben auch Programme, wo ich in Wildschweinen nachweise, für jeden Landkreis so und so viele Wildschweine werden untersucht. Weil wir glauben, dass, und das sehen wir jetzt auch bei der Blauzungenkrankheit und bei anderen Erkrankungen, dass die Wildtiere ganz gutes Surveillance-System sind, Sentinel-System, weil die sind immer da, die werden regelmäßig bejagt. Ich komme also an Proben und ich habe auch eine sehr gute Alterseinteilung, weil ich häufig eben unterteilen kann in Tiere, die jünger als ein Jahr sind und erlegt wurden und Tiere, die älter sind. Und dann kann ich immer für dieses Jahr durchaus für bestimmte Erreger Angaben machen. Haben sich bestimmte Viren ausgebreitet, ohne dass wir es bemerkt haben? Spielen die Wildtiere als Reservoir eine Rolle?
Also Wildtiere als Reservoir, das war ja ursprünglich die Frage, die ich eben aufgeworfen hatte. Kann man nicht da schon das Virus erkennen, sodass es gar nicht erst ins Nutztier gelangt? Wenn man jetzt aber über das Grundsätzliche dieser Fragestellung einen Moment länger nachdenkt, dann merkt man, Wie soll das eigentlich gehen? Also Wildtiere werden überwacht, systematisch beobachtet und das am besten auch noch weltweit. Und dann spürt man mögliche gefährliche Virusvarianten auf, die bis dahin unbekannt sind. Das geht natürlich gar nicht. Das sind ja viel zu viele. Ich habe danach auch Christian Drosten gefragt und der hat auch sofort gesagt, nein, diese Vorstellung ist völlig überzogen, dass wir schon da einen Erreger erkennen würden.
Ja, das ist nach meiner Meinung ein überspannter Anspruch an das, was Forschung leisten kann. Die Komplexität und die Diversität von natürlichen Habitaten, wo eben solche Erreger vorkommen, ist einfach viel zu groß, als dass man den Anspruch erheben könnte, wir gehen jetzt dahin und beforschen einen vielleicht Übertragungsvorgang und verhindern damit gleich die nächste Pandemie. Dann müsste ja genau durch einen wahnsinnigen Zufall an genau dieser Stelle eine Pandemie entstehen und die Wahrscheinlichkeit ist einfach viel zu gering dafür.
Ja, weil eben, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, Corinna, es ist wirklich nahezu unendlich, was man erforschen müsste dazu. Um nur ein Beispiel zu nennen, also allein Fledermausarten, die ja viele Viren tragen, die für uns potenziell gefährlich sein könnten, von denen sind über 1400 Arten mittlerweile bekannt. Und das sind nur die bekannten. Also da kann man so ein bisschen sich vorstellen, was für ein wahnsinniger Bereich das Ganze ist. Und zweitens ist es eben auch deshalb nicht möglich, dass ein potenziell pandemisches Virus sozusagen in der Entstehungsphase einer möglichen Pandemie zu entdecken, weil ja eben die Anpassung an den Menschen oder eben an andere Säugetiere dann in der Regel ja eben noch gar nicht erfolgt ist.
Das heißt, Wildtiere sind für die Forschung wichtig, die Untersuchung von Viren in Wildtieren, um zu tracken, so ein bisschen mitzuverfolgen, wie sich ein Erreger verändert, wenn er mutiert, wie er sich anpasst, wo er überall auftaucht, wie im Fall von H5N1. Aber man kann die Pandemie nicht im Wildtier verhindern. Das ist einfach eine Illusion.
Ja, trotzdem kann das regelmäßige Beproben von Tieren aber natürlich wichtig sein, denn Gülşah Gabriel hat mir zum Beispiel auch erzählt, dass das Virus manchmal seine Pathogenität im Ursprungswirt, also das wären ja jetzt hier die Vögel, verliert. Das heißt, die Vögel werden bei einer Infektion weniger krank und die fallen deshalb eben dann auch als infiziert gar nicht mehr auf. Aber die Menschen könnten dann dennoch daran schwer erkranken, an der Infektion mit einem solchen Virus. Also das ist alles möglich. Das war zum Beispiel 2013 schon mal so bei einem anderen Vogelgrippe-Virus-Typ. Und dann denkt man, es hat sich erledigt, die Gefahr bei den Tieren ist vorbei. Und dann muss man feststellen, nee, das Virus infiziert jetzt Menschen.
Dann lass uns zum Ende dieser Folge mal einen Strich drunter ziehen. Wir haben Martin Beer auch gefragt, was haben wir aus der Pandemie gelernt? Und er sagt ganz klar, Zusammenarbeit ist das A und O.
Also aus meiner veterinärmedizinischen Sicht würde ich sagen, es wäre gut, wenn man sich da tatsächlich zwischen Veterinär- und Humanmedizin ganz schnell, ganz eng zusammenschließt. Und mein Gefühl ist aber auch, dass das jetzt so wäre. Also wenn ich jetzt auch schaue, wie die Diskussionen sind, auch bei Affenpocken, dann war das viel, viel stärker Einbeziehung der Veterinärmedizin. Also auch wir wurden dort viel, viel stärker in die Diskussion mit aufgenommen, auch was Testung angeht, was Kontakt zu Tieren angeht. Also ich glaube, man hat daraus tatsächlich gelernt und ich denke schon, dass dieses One-Health-Prinzip besser angekommen ist.
Ja, und das ist sehr interessant. Das haben wir in vielen Interviews und in den verschiedenen Gesprächen, die wir geführt haben, gehört, dass die Forschenden eben sehr froh sind, zum Beispiel über die Zusammenlegung von Forschungs- und Landwirtschaftsministerium. Das ist ja eigentlich eher eine Notlösung gewesen nach dem Bruch der Ampelkoalition. Aber der One Health-Gedanke, der lässt sich so offenbar besser integrieren und bearbeiten. Also könnte man auch mal überlegen, ob der Zuschnitt der Ministerien im Sinne von Learnings aus der Pandemie vielleicht auch ein Thema sein könnte für nach der Bundestagswahl.
In dem Moment jedenfalls, wo festgestellt wird, dass ein Virus sich an den Menschen anpasst, da beginnt der Wettlauf. Die Forschung muss rausfinden, wie schnell sich der Erreger ausbreitet, wie lange er auf Oberflächen stabil bleibt zum Beispiel oder wie krankmachend verschiedene Varianten sind, die da entstehen. Warum das in Deutschland manchmal gar nicht so einfach ist, besonders bei Kindern zu erforschen und welche neue Rolle die Kanalisation in einer nächsten Pandemie spielen könnte, darum geht es in unserer nächsten Folge. Ab Dienstag, 4. Februar 2025 in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
5 Jahre Corona, was haben wir gelernt? Ist eine Produktion von NDR Info für die ARD. Autorinnen und Hosts Daniela Remus und Corinna Hennig. Story Editing und Redaktion Katharina Marenholz. Unsere Producerinnen sind Marion von Klarenau und Christine Dreier. Projektleitung Corinna Hennig. Wir bedanken uns beim Science Media Center und natürlich bei unseren Gesprächspartnern und Partnerinnen. Martin Beer, Christian Drosten, Gülşah Gabriel und Markus Altfeld. Alle Infos und Quellenangaben findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp aus der ARD-Audiothek für euch. Wenn ihr noch mehr von dem hören wollt, was wir in der Wissenschaftsredaktion bei NDR Info so machen, das ist ja nicht unser einziges Projekt hier, dann möchte ich euch einen Podcast besonders ans Herz legen.
Synapsen, der Wissenschaftspodcast von NDR Info. Wir sprechen über aktuelle Themen, die nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die Gesellschaft bewegen. Es geht zum Beispiel darum, wie fruchtbar unsere Böden noch sind, um die Erfolgschancen von Krebs-Screenings und die biologischen und ethischen Grenzen der Reproduktionsmedizin.
Also es gibt eine Studie, da wurden 42 Zusatzleistungen ausgewertet, die Frauen fruchtbarer machen sollen angeblich. Und da haben die Forschenden herausgefunden, über die Hälfte bringt nichts.
Dabei sind wir nicht allein. Wir sprechen hier jede Woche mit Journalistinnen, die zu den Themen recherchiert und mit Forschenden gesprochen haben. Wir, das sind meine Kollegin Lucy Kluth und ich, Maja Bachtiarowitsch.
Und man muss sich auch vor allen Dingen einfach massiv klar machen, Reproduktionsmedizin ist eben kein Garant dafür, dass man sich diesen Wunsch, dass man ihn wirklich wird, sich erfüllen können.
Den NDR Info-Podcast Synapsen findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört.